Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, mein Name ist Erik.
Und von welcher Band bist du, Erik?
Ich bin von der Band Papst.
Ja, sehr schön. Hallo, Erik. Ihr wart vor drei Jahren sogar schon bei mir im Podcast zum letzten Album. Ich habe hier auf meinem Schauenzettel stehen, im Podcast, der am 10.09.22 gewesen ist, also schon sogar mehr als drei Jahre her. Wir wollen heute über das neue Album sprechen. Bevor wir das aber tun, kannst du vielleicht nochmal so eine kleine kurze Stellung der Band machen. Für alle, die mehr Hintergründe haben wollen, denen empfehle ich natürlich, hört euch den ersten Podcast an. Da gibt es dann natürlich noch ein bisschen mehr Hintergründe zur Band. Aber da du jetzt alleine hier bist und ihr ja zu dritt seid, ist es vielleicht auch ganz cool vorzustellen, wer die anderen sind und vielleicht auch, wie lange ihr das macht. Also einfach so eine ganz kurze Vorstellung von euch.
Ja, also seit dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, hat sich auf jeden Fall an der Besetzung nichts geändert. Das kann man schon mal sagen. Also wir sind immer noch drei Leute, genau wie du schon meintest. Diese drei Leute heißen Tore, Tillmann und Erik, das bin ich. Und wir sind so eine, ich will mal sagen, klassische Rockbesetzung, aber so klassisch ist die Besetzung gar nicht, oder? So drei, also wir haben so Gitarre, Bass, Schlagzeug.
Und das ist eher die klassische Punk-Besetzung von früher. Das ist
die, okay. Ja, stimmt. Also, weil wenn ich daran denke, fallen mir auch eher so Green Day oder so ein.
Ja, da sind wir doch schon wieder.
Ja. Oder ähnliche, ja. Nee, stimmt. Genau. Und wir machen Musik mit diesen Instrumenten. Und das ist eigentlich auch schon die Eingrenzung, die mir so, die ich mich so traue zu machen da. Weil das ist so ungefähr unser Konzept, wenn man so will. Jeder spielt sein Instrument und wir machen damit Songs.
Ja, wir auf das Konzept bzw. auf die Musik wollen wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Finde ich aber einen ganz guten Ansatz. Wenn wir dann einmal ganz kurz noch den Sprung zurück machen zu eurem letzten Album Crushed by the Weight of Your Love. Das war ja auch schon, wie ihr seid, immer auch schon härtere Gangart. Also für alle, die jetzt so ein bisschen wissen wollen, in welche Richtung es geht. Also Rock betrifft es ja schon. Ihr habt aber jetzt eine, ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht weiter gegoogelt, ob das von euch kommt, die Bezeichnung. Also das, was ihr jetzt macht, heißt Hyperrock. Finde ich ja schon mal einen sehr, sehr spannenden Einstieg. Magst du vielleicht mal kurz versuchen zu beschreiben, was ihr damit meint und wo vielleicht dann auch die Unterschiede zum letzten Album?
Den Begriff haben wir uns selbst ausgedacht, wenn man so will. Also wobei viel ausdenken muss man leider nicht. Es ist ja einfach nur. Es war so ein internes Studio-Joke, kann man sagen, weil wir irgendwie überlegt haben, was für ein Mikro-Genre wir bedienen könnten, weil es ja ganz wichtig ist, irgendwie jede Band muss eigentlich ihr eigenes Genre sein. Oder jeder Künstlerin, jeder Künstler fällt einem so auf, wenn man irgendwie so die, weiß ich nicht, Reviews sich anschaut oder liest, dann kommt sowas immer ganz gut an und dann haben wir überlegt, naja, wir machen ja im Prinzip Rock, aber Rock ist nicht nur tot, sondern auch irgendwie öde und ein bisschen peinlich und so. Und da wir jetzt häufiger, also bei dem Album, das haben wir schon immer gemacht, aber bei dem Album jetzt nochmal mehr fokussiert auf Synthesizer-Klänge, die wir da mit eingewoben haben in diese Musik, noch viel stärker als vorher. Wie gesagt, das ist jetzt nichts total Neues, aber ich würde sagen, in der Intensität gab es das vielleicht noch nicht und wir haben uns auch noch nicht so viel Zeit dafür genommen. Es war sonst eigentlich immer, ich hatte irgend so einen billigen Synthesizer rumliegen, der ein bisschen Krach macht, wenn man drauf drückt und dann musste das reichen und jetzt war es halt so richtig teilweise in die Songs, also es gibt Songs, die basieren richtig auf solchen Synth-Klängen irgendwie. Und dann haben wir gedacht, ja, haha, Hyperrock halt, wie Hyperpop, was ja auch alles irgendwie in der deutschen Musiklandschaft gerade heißt ja Hyperpop.
Ja, ich glaube, da wird es wahrscheinlich nichts geben, was es, wahrscheinlich gibt es auch Hyper-Schlager oder so, ich weiß es nicht.
Das wäre gut. Man kann einfach immer irgendwelche Präfixe an irgendwelche alten Genres hauen und dann hat man die damit so ein bisschen wiederbelebt irgendwie vielleicht.
Letztendlich ist es und bleibt es Musik und jeder darf für sich selber entscheiden, ob das was für sich ist oder nicht. Und wie es dann heißt, ist letztendlich auch egal.
So. Ja, also genau. Deswegen haben wir irgendwie gedacht, wir denken uns einfach was aus, bevor wir irgendwie so ewig versuchen, da so ein Label drauf zu drücken, machen wir einfach irgendwas Eigenes.
Also ich komme nochmal zu deiner Beschreibung ein bisschen zurück. Vielleicht kann man das nachher auch ein bisschen in einzelnen Songs festmachen, so dieses Hyperrock-Ding. Also habe gerade schon gesagt, laut Gitarrenmusik war das immer schon. Du hast selber gesagt, es gab auch immer schon Synthi-Anleihen oder Sachen, die drin waren, nicht so viel wie jetzt und erst recht nicht, vielleicht darauf kommt ausgelegt, aber es fällt einfach auf, irgendwie, es ist alles gefühlt insgesamt durchweg ein Stück überrissener, überdrehter. Die Drums crashen mehr, die Gitarrenaussetzer, die Gitarrenreverbs, die alles, was man eben so mit einer Gitarre machen kann, sind gefühlt auch mehr geworden. Die Synths hast du gerade eben schon angesprochen, die sind auch nicht gerade, die ist auch mal überall kommt das her. Also das ist so, ihr habt euch irgendwie, ich würde sagen, ja, kann man nicht sagen, einmal durch irgendwas durchgezwängt, was den Sound verändert hat. Aber ihr habt euch nicht durchgezwängt, ihr habt den Sound eben so gemacht. Also so ist jetzt mein erster Eindruck. Und ich glaube, da kann er jetzt vielleicht auch ein ganz, ganz gut ransetzen. Wenn wir sagen, das ist jetzt die Veränderung, in welchem Song oder an welchem Song würdest du das am meisten festmachen? Wer ist der Hyperrockigste oder der auch vielleicht komplett auch schon mit Synthi entstanden ist. Wir wollen mal so eine Ecke festmachen, damit wir starten können.
Ja, wahrscheinlich. Also das Ding ist, dass bei diesem Album vielleicht auch noch eine kleine Neuigkeit ist, in Anführungsstrichen Neuigkeit, dass Tillmann, also unser Bassist, ziemlich viel dazu beigesteuert hat, auch so zu diesen ersten, also den ersten Songideen und so. Also da haben wir diesmal uns ziemlich gut aufgeteilt, was sonst halt eher immer so von mir zum Beispiel kam, so eine initiative Idee zu einem Song oder so. Also wir haben die dann schon immer zusammen geschrieben und so weiter, aber da hatte er jetzt häufiger so also richtig viele Demos irgendwie rumgeschickt und die sind alle so ein bisschen, also die zeigen irgendwie so eine neue Facette, keine Ahnung, kann man so vielleicht so nennen. Und einer der Songs, die von also ihm sozusagen stammen oder von deren Demo er gemacht hat, war die erste Single, die wir rausgehauen haben. I Felt All There Is To Feel. Würde ich vielleicht sagen, ist auch gleich so ein, den haben wir auch gewählt als erste Single, weil es gleich so ein Schocker ist irgendwie. Der klingt schon ziemlich frisch, so wenn man uns vorher kennt oder unsere Musik von vorher kannte. Dann sind da schon ziemlich viele Neuerungen drin. Vielleicht würde ich dann den auswählen.
Ja, ging mir das ähnlich. Ich habe das natürlich verfolgt. Ich habe da mitgekriegt, da kommt wieder was von euch. Und dann kam die erste Single und ich habe gedacht, oha, die habe ich aber anders in Erinnerung. Also so, ohne jetzt wertend zu sein oder sonst irgendwas, sondern habt ihr wahrscheinlich dann, hast gerade schon gesagt, ihr habt den dann bewusst auch so gewählt, dass man das wahrscheinlich auch schon so dementsprechend die HörerInnen wissen schon, in welche Richtung es jetzt geht, was für Veränderungen sie erwarten könnten. Ob die sich jetzt erschreckt haben oder nicht, das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Ich nicht, ich habe nur gesagt, oh, guck mal, da kommt was anderes. Finde ich also ganz spannend. Ich glaube, da habt ihr euch auch noch Unterstützung geholt auf den Song, ist das richtig?
Du meinst gesanglich, ja.
Ja, gesanglich, genau.
Also sowieso haben ja auch also zwei Freunde von uns auch produziert, aber genau, auch gesanglich. Wir haben das erste Mal, das ist nämlich auch neu, ein Vocal-Feature auf einem Album-Song von uns. Ich glaube sogar generell auf irgendeiner Aufnahme von uns, die im Studio gemacht wurde. Und zwar der Shane von den Dizzy Death Rays, mit denen wir kurz zuvor auf Tour waren. Eine richtig
geile. Die kommen aus Australien. Ja, wollte gerade sagen,
genau,
aus Australien,
habe ich gesagt. Ja, das war auf jeden Fall echt eine Nummer, auch wie das zustande gekommen ist, kann man sich auch nicht ausdenken.
Erzähl.
Die kennen wir auch schon relativ lange. Also das ist ja auch eine Band, die sind so ein bisschen eingesessener schon. Ich weiß nicht, waren dir die ein Begriff vorher?
Ich habe die schon mal gehört, aber ich höre so viel Musik. Ich höre aber auch, wie gesagt, ganz viel aus dem Bereich. Aber ich habe die Band schon mal gehört, aber mir ist kein Song eingefallen. Also.
Ja, es ist irgendwie auch so in unserer Wahrnehmung auf jeden Fall eine Band, von der wir alle schon gehört haben und die wir auch tatsächlich vor Jahren mal gehört haben. Und dann wussten wir aber nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt. So, also man kennt ja die Geschichte. Und die hatten uns dann tatsächlich irgendwann mal, da wurden wir irgendwie verlinkt in deren Kommentaren bei Instagram oder so. Weil irgendjemand meinte, ey, ihr müsst mal wieder nach Deutschland kommen, vielleicht macht ihr das doch einfach mit Papst. Und wir hatten mit denen vorher nie Kontakt, es war irgendein Fan von denen und anscheinend auch von uns. Und dann meinen die einfach, ja, das klingt doch nach einer guten Idee, dann machen wir das doch. Und wir dachten, na komm, also als ob die jetzt aus Australien, also so eine irgendwie Band, die schon länger gibt, die irgendwie auf eine Art auch so einen Legendenstatus hat, ja, die werden doch jetzt nicht irgendwie für uns da sich in den Flieger setzen und bei unserer Tour mitfahren als Support. Ja, doch, haben sie gemacht.
Cool.
Und das war total geil auch, also ja.
Ja. Du hast gerade schon gesagt, mit Features, springen wir doch gleich zum zweiten Feature, habt ihr nicht noch eins?
Wir haben sogar noch zwei, ja.
Ja, sogar noch, stimmt, sogar noch zwei. Also ihr habt
sogar eines, noch zwei.
Das habt ihr auch schon rausgebracht, 23, zusammen mit Blush Always, was ich total faszinierend fand, weil ich habe die Gute auch schon zweimal bei mir im Podcast gehabt mit ihren beiden LPs. Da habe ich gedacht, okay, da bin ich mal gespannt, was ihr da zusammen fabriziert. Und es hat mir sehr gut gefallen. Der ist jetzt auch nicht so, der ist nicht der hyperste von den Rock-Songs sozusagen. Mhm. Wie seid ihr auf das Feature gekommen?
Das war eigentlich ganz easy, weil wir sind mit Katja befreundet und haben auch mit ihr schon ein paar Shows zusammengespielt, also mit ihrer Band auch. Und was vielleicht auch noch ganz praktisch war, ist, dass also sie wohnt in der Nähe von dem Studio, in dem wir das aufgenommen haben.
Ja, perfekt.
Und man kennt sich dort auch und so. Und ich habe einen Tag, den ich aufgenommen habe, da musste ich alleine ran, weil die anderen beiden auch keine Zeit hatten für die Vocal-Aufnahmen. Also die haben wir so extra hinten rangeschoben. Ne? Man nimmt irgendwie erst die Instrumente und dann die Stimme auf und dann musste ich dann alleine. Und es fiel auch noch auf meinen Geburtstag. Und dann war ich halt da. Also mir ist es ein bisschen egal, dachte ich so, ne? Ich hatte an meinem Geburtstag im Studio, so gibt Schlimmeres. Und da kam sie dann auch vorbei und dann waren wir noch essen. Dann halt zu dritt, ne? Also mit Magnus, der Studio halt betreibt und uns aufgenommen hat. Und es war ganz schön. Und dann dachte man so, ey, irgendwie ist es doch alles hier so eine coole Gang, so, dann hast du Bock auf einem Song mitzusingen. Und dann so, ja klar, also. Und sie hat auch ihre Alben dort aufgenommen und so.
Ah ja, okay.
Und daher war ja der Weg nicht weit und ja. Hat dann ihren Part geschrieben und eingesungen. Da war ich auch gar nicht dabei oder so. Das hat einfach geil funktioniert. Ja.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Habt ihr irgendwas vorgegeben? Aber du hast gerade schon gesagt, sie hat ihren Part selber geschrieben. Die Song vorher gehört, logischerweise.
Ja, ja. Sie hat ihn so selbst geschrieben, aber der ist natürlich orientiert an dem, was schon da
war. Klar. Klar, manchmal hat man die Kollegen, die da irgendwie, die singen dann nur was ein, wo das schon komplett irgendwie da steht und das ist ja schon wieder ein bisschen was anderes.
Ja, also kann man ja auch so oder so machen. Also
ja, klar.
Jetzt auch wenn Shane hat dann zum Beispiel auch, also auf dem anderen Song, wo wir eben kurz drüber gequatscht haben, hat auch wenig Eigenes dann gemacht, weil wir ihm irgendwie da auch so ein bisschen weniger Platz gemacht haben und dann aber irgendwie doch total viel. Also das fand ich irgendwie auch ganz cool. Also der hat halt nichts in dem Sinne total Neues gemacht, aber irgendwie voll noch irgendwie zwischen den, also im wahrsten Sinne zwischen den Zeilen gesungen und Katja hat halt eine ganze Strophe Platz gehabt. Aber ja, es sind ja so verschiedene Ansätze. Da wir auch neu in diesem Thema Features sind, haben wir uns da so ein bisschen ausprobiert.
Ja, arbeiten wir das doch gleich ab. Wir haben schon gesagt, es gibt noch eins mit Snake. Eis hat der dann gemacht, ne?
Genau.
Big Big Heart heißt das ganze Ding.
Ja.
Das ist jetzt, zumindest stand jetzt auch die letzte Single-Vorauskopplung gewesen,
genau,
die ihr an den Start gebracht habt. Gab es da auch vorher schon Bezüge zu?
Ja, die kennen wir dadurch, dass wir auch, also die sind auch mit uns auf Tour mitgekommen. Es war, ich weiß schon gar nicht mehr wann genau, ist ein bisschen her. Da haben wir die auch kennengelernt. Wir haben die halt irgendwie auch übers Internet sozusagen, also man kann auch sagen, wir haben die dann übers Internet kennengelernt, aber so richtig in Person kannten wir uns erst, als sie dann auch vor uns standen und wir dann zusammen auf Tour gefahren sind. Und das war auch total cool und ja, wir sind seitdem auch sehr regelmäßig mit denen in Kontakt und da war das dann auch so im Prinzip ein No-Brainer. Vor allem aber auch, weil auch sie bei einer Single, die sie kürzlich rausgebracht haben, mich gefragt haben, ob ich da ein bisschen mitsingen möchte. Und dann haben wir quasi so einen kleinen Austausch gemacht. Liegt ja auch nahe.
Ja, ja klar, das ist total super. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber das habe ich extra noch nicht, weil ich da jetzt zu komme, ist den Albumtitel This is Normal Now. Also zum einen natürlich die Frage, was ist Normal Now? Warum ist es der Albumtitel gewesen? Es gibt natürlich diesen This is Normal Now noch als Outro, also als Song ohne Text ganz hinten ran. Aber war das nochmal, um so eine Klammer zu setzen? Bezieht sich das auf alle Songs? Was ist für euch mittlerweile alle so normal?
Jetzt auf den Titel bezogen? Oder
ja, prinzipiell. Ihr habt ja bestimmt eine Idee gehabt, warum ihr das erstmal das Album so benannt habt.
Ja, also auf die Gefahr hin, jetzt alle zu enttäuschen. Ich will gar nicht unbedingt sagen, was alles normal ist in unseren Augen. Der Vorschlag kam von mir zu dem Titel, aber wir haben uns darauf relativ schnell einigen können, weil das irgendwie so ein ganz interessanter Satz ist, der an sich ja überhaupt nichts bedeutet, aber in allen von uns so relativ starke Gefühle ausgelöst hat. Und es kam mir so ein bisschen daher, dass ich tatsächlich öfter mal bei verschiedensten oder also in verschiedensten Situationen natürlich eher auf Deutsch, ne, so, aber diesen Satz so im Kopf rumfliegen hatte. Und das kann total verschiedene Hintergründe haben, finde ich. Also es kann total positiv, aber auch total negativ sein oder irgendwie total resignativ oder sonst was. Und irgendwie fanden wir das interessant, dass das vielleicht jetzt gerade auch so eine, also man versucht ja immer so ein bisschen, also zumindest wenn ich Texte schreibe, also versuche ich es gar nicht, aber es passiert eher einfach, dass man so den Zeitgeist so wiedergibt, ne? Also das ist ja irgendwie, ob man es will oder nicht vielleicht. Also ich arbeite auch nicht dagegen, vielleicht deshalb passiert es einfach. Und irgendwie war dann dieser Satz so, wie gesagt, also dafür, dass der eigentlich nichts wirklich Konkretes bedeutet und wir auch eigentlich dem überhaupt gar keine konkrete Zuordnung da machen wollen, ist der irgendwie trotzdem total stark. Also das fanden wir so interessant daran, weil das echt irgendwie so ein bisschen Gänsehaut auslöst oder eben Freude oder Trauer oder Wut oder was auch immer, obwohl, wie gesagt, man den Inhalt eigentlich selbst befüllt.
Ja, und wie kam es denn, jetzt sind wir wieder bei dem Titel, also bei dem Lied, diesen Instrumental-Song, der dann genauso heißt?
Ja.
Oder war das einfach nur ein Instrumental-Stück, was ihr noch drauf haben wolltet und gedacht, das passt dann ja ganz gut, das so zu nennen, oder?
Ja, also wir machen uns immer einen sehr großen Kopf, was so Sequenzierung angeht, also so Songreihenfolge,
ja,
und wie viele Pausen sind und so, ne, und welcher Song kommt zuerst und dann und bla bla bla. Da haben wir uns diesmal relativ lange mit beschäftigt, also noch mal länger als sonst. Wie gesagt, ist ja eh schon so ein Thema, was uns immer irgendwie beschäftigt. Und wir nehmen auch häufig, also zumindest so die letzten beiden Alben, kann man sagen, waren so, da haben wir immer so viele so Skits aufgenommen oder irgendwelche wie so Outtakes oder irgendwie jemand dudelt im Studio rum, während die anderen gerade irgendwas anderes machen und dann nimmt man das halt mal mit oder keine Ahnung, wir filmen uns, wie wir gerade Soundchecken oder so und dann nimmt man da eine Audiospur raus und irgendwie manchmal fängt es so eine ganz coole Stimmung auf, manchmal ist es eine ganz gute Brücke zwischen zwei Songs oder so. Und bei diesem Outro jetzt war es auch in etwa so, dass es war irgendein Tauschgeschäft. Ich glaube, ich habe mit einem Freund irgendein Instrument oder sowas getauscht gegen so ein Keyboard, was er irgendwie nicht mehr brauchte oder nicht mehr haben wollte oder so. Und dann habe ich damit mich mal einen Tag einfach so hingesetzt und ein paar Soundscapes aufgenommen irgendwie. Und das ist auf jeden Fall einer davon. Und wir haben dann uns entschieden, einfach ans Ende des Albums zu packen, weil es so doof und langweilig klingt, weil es einfach passt, weil es einfach einen Flow ergibt irgendwie, wenn man das Album von vorne bis hinten durchhört. Und dann braucht man für so einen Instrumentalsong ja einen Titel. Und dann war so, ja, lass doch das nochmal so abschließen jetzt. Weil auch der Albumtitel auch als Songzeile im letzten Song vorkommt. Im letzten regulären Song.
Form. Welcher ist das? Kannst du gleich erklären.
Der heißt Prepaid. Sozusagen, also der letzte, in Klammern, letzte Song des Albums. Ja.
Bevor das Outro kommt.
Ja.
Okay. Wir haben gerade gehört von dir, dass ihr euch diesmal eigentlich immer, aber diesmal extrem viel damit auseinandergesetzt habt, welche Reihenfolge ihr die Songs bringt. Wir haben jetzt gerade über das Outro quasi gesprochen und wollen wir über den ersten Song sprechen, Limbo Number 5, der das Ganze als Opener tragen darf oder anschmeißen darf. Ganz vorweg, bevor du ein bisschen was zum Song erzählst, nach mehrmaligen jetzt Durchhören eurer ganzen Geschichte, ist das zumindest Stand jetzt mein Lieblingssong. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber ich wollte es mal als Feedback reingeben und dementsprechend kannst du jetzt vielleicht ein bisschen was zum Song sagen und auch, warum er als erstes auf dem Album dann drauf ist.
Ja, also zum Song, was lässt sich über den Song sagen?
Wo kommt der Titel her?
Der Titel, ja. das ist natürlich, ich glaube, alle kennen natürlich den Song, auf den er sich bezieht, ne? Also den Mambo Number 5. Ja. Und im Prinzip, ich stehe total auf blöde Wortspiele. Irgendwie, ich glaube, es gab mal so eine Ära der Indie-Rockmusik, wo Bands immer so ganz blöde Wortspiele in ihren Titeln hatten. Ich glaube, allen voran, es gibt eine deutsche Indie-Band, stark der Meinung, dass es die nicht mehr gibt, sogar auch aus Berlin, die heißen Kate Mosh oder hießen. Weiß nicht, ob die dir was sagen.
Nee, sagt mir leider nichts, deswegen kann ich auch nicht sagen, ob es noch gibt.
ich meine eigentlich nicht mehr. Also, ich mache jetzt mal einfach Kriterium, war eine Indie-Rock-Band aus Berlin, mit denen ich auch früher so ein bisschen Überschneidungen hatte, weil wir mal beim Sänger aufgenommen haben, in seinem Studio damals und so weiter. Und die hatten auf jeden Fall immer so total doofe Wortspiele in ihren Titeln. Es gab natürlich auch viele andere Bands, ich glaube, die haben sich das auch irgendwo abgeguckt. Also die haben zum Beispiel eine EP, meine ich, die heißt 4 a.m. and it's already hell. Das fand ich auch ziemlich cool. Also nur, ist wirklich nur ein Beispiel von Tausenden. Ich meine, der Bandname, ne, allein schon. Und irgendwie dachte ich, ich möchte auch sowas machen. Und, in dem Song geht's textlich halt eben um so ein, irgendwie so ein Zustand, wo man so im Leben dasteht und so irgendwie so sich das anguckt, was man da irgendwie so fabriziert hat bisher und so merkt man, ist so weder hier noch da. Und ist irgendwie total unzufrieden, hat total viele falsche Entscheidungen getroffen, aber weiß auch nicht so richtig, wohin es gehen soll und versucht aber irgendwie damit klarzukommen, so im weitesten Sinne. Und diesen Zustand kann man ja irgendwie so ein bisschen als so ein Limbus-Zustand, wenn man so will, irgendwie beschreiben. Ja. Also Limbus ja als so ein, das ist ja irgendwie so ein, das ist ein Begriff aus der aus dem Dantes Inferno, ich weiß es gar nicht so genau, auf jeden Fall ist es ja so eine Vorhölle oder irgendwie so eine Zwischenwelt zwischen Leben und Tod oder sowas. Deswegen dachte ich, eignet sich das irgendwie als Titel.
Ich kannte es wirklich nur als Tanz, aber von daher.
Ja, ich weiß gar nicht so richtig, warum der Tanz so heißt.
Dieses Ding unter der Stange durch, oder?
Genau, nicht? Da muss man so ohne glaube ich, sich zu bücken oder so unter so einer Stange dadurch tanzen, ja.
Mit Dantes Inferno habe ich es jetzt noch nicht verbunden, aber ist immer spannend, kann ich mal nachgucken.
Ja, es ist auf jeden Fall der Begriff Limbus, also auf Englisch ist es dann Limbo, ne? Ist halt eben diese irgendwie so eine Zwischenwelt irgendwie. Ich glaube, bevor man in die Hölle kommt oder so, irgendwas. Ich bin eigentlich auch ein bisschen affig, dass ich das nicht so genau weiß jetzt, aber...
Doch, macht nichts.
Als dieser Metapher war es mir auf jeden Fall geläufig, dass man so sagt, man ist im Limbus gefangen. So. Okay. Genau, und warum ist der erste Song?
Genau.
Die zweite Frage. Ja. Wirklich auch nur aus diesem Grund, dass wir uns nach ewiger Diskussion dazu entschieden haben, dass es der erste Song ist, weil der einfach, das ist einfach ein guter erster Song, aber wir hatten auch eine Version vom Album, wo der die zweite Hälfte einleitet. Also sozusagen der erste Song der B-Seite ist, weil wir denken auch schon echt immer noch in so A- und B-Seite, als würden wir wirklich die Musik nur für Schallplatten machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich tatsächlich das so anhören, aber genau, also wir denken da schon immer so, ja, die zweite Hälfte, die muss dann halt auch irgendwie, das muss auch knallen, so, obwohl, wenn man sich das Album durchhört, dann erstmal wahrscheinlich viele Shuffeln oder was auch immer, haben sich das nur einzelne Songs in Playlisten geladen oder so, aber wenn man das Album durchhört, dann und die Platte umdreht, dann ist es ja wieder der erste Song.
Ja, das passt ganz gut, wo du gerade drüber sprichst. Also haben wir jetzt gleich so einen kleinen Werbeblock, weil ihr werdet das ganze Ding bestimmt auf Vinyl haben.
Ja, sicher.
Ich drehe tatsächlich meine Platten noch um. Ich mache das sogar regelmäßig, nehme mir jeden Sonntag Zeit für. Und dementsprechend finde ich es natürlich umso besser, wenn sich dann jemand auch noch richtig Gedanken drüber macht und den Shuffle versuche ich zu vermeiden. Ist auch auf dem Plattenspieler ein bisschen schwierig. In welchen Formen? Habt ihr auch verschiedene Vinylfarben und so weiter? Gibt's das Ganze auch noch auf CD? Mittlerweile ist das ja schon, manchmal wird schon nicht mehr gemacht auf CD.
Ja, also wir haben tatsächlich mehrere Farben Vinyl. Das machen wir eigentlich seit jeher so, das fing so ein bisschen an mit unserer ganz ersten Veröffentlichung, das war ja die Skinwalker-EP. Und da hatte damals Chris, also das Label Crazy Sane, auf dem wir die ersten beiden oder ersten drei Veröffentlichungen gemacht haben, also eine EP, eine Single und das erste Album, der war so, ja, wenn man schon sowas macht, dann muss das irgendwie besonders sein. Und das haben wir uns so beibehalten, obwohl wir bei diesem Label gar nicht mehr rausbringen. Und seit Tag 1 ist da immer irgendwie ein bisschen was Besonderes. Und diesmal waren es auf jeden Fall, neben dem sehr schönen Artwork, machen wir auch wieder so Special-Farben. Also die sind dann halt nicht einfach nur schwarz. Wobei natürlich sagen ja viele Audiophile, das klingt am besten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich glaube, so Farben klingen nicht unbedingt schlechter, oder? Also so reguläre Farben.
Nee, das hat tatsächlich was. Ich möchte jetzt auch von keinen Audiophilen gesteinigt werden, aber das hat was mit der Grammzahl. Also es sind normalerweise 180 Gramm, ist normal. Die anderen sind meistens dann schwerer, 250 Gramm, sind dicker und dann sind die Rillen anders geprägt. Ich glaube, damit hat was zu tun. Okay, und das sind aber eigentlich immer nur die Schwarzen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kriege ich euch jetzt von irgendeiner Profilung das Ganze wieder um die Ohren geschlagen. Aber das ist so mein Hype-Wissen, was ich darüber habe.
Ich glaube, es kommt auch immer aufs Equipment an, mit dem man es abhört. Ne?
Also, natürlich.
Dass man Unterschiede hört und so. Also wir haben uns auf jeden Fall jetzt, würde ich sagen, Farben, die nicht schlechter klingen. Es wäre zum einen, ist die so total klar, durchsichtig. Und dann haben wir eine Version nur für Plattenläden. Die Farbe nennt sich Petrol. Das ist so ein dunkelgrün, was auch leicht durchsichtig ist. Ja. Und dann haben wir noch eine dritte Farbe, Überraschung, die dann später kommt. Und wir hatten beim letzten Album, war unsere erste Farbe, für die wir uns entschieden haben, Glow in the Dark. Und es gibt so ein Interview mit, also das leuchtet im Dunkeln, ne? Man kennt es von früher aus den Cornflakes-Packungen oder so. Oder die Dinos an der Wand oder die Sterne an der Wand. Wir hatten, es gab so einen Ausschnitt von Jack White, der auch so mehrere Plattenpresswerke, glaube ich, mittlerweile hochgezogen hat, und der versucht nämlich diesen Mythos zu debunken, dass die Farben alle unterschiedlich klingen. Und sagt, es ist eigentlich alles egal, außer es gibt wirklich eine Farbe, die klingt richtig schlecht, und das ist Glow in the Dark. Und ich weiß nicht so genau, inwiefern. Ne? Ich hab die natürlich auch zu Hause und ich habe mir die auch angehört und ich habe jetzt auch nicht so einen Unterschied gemerkt, muss ich sagen. Aber dafür ist der Effekt echt geil.
Also ja,
zum Sammeln ist es natürlich auch immer total spannend, wenn die irgendwie so witzige Farben haben. Ich habe keine einzige Platte jemals gesehen in Glow in the Dark. Ein Kumpel von mir hatte irgendwie Metallica Live-Album, meint er, das auch Glow in the Dark ist, ansonsten nie von gehört.
Da dachte man, ja, schon was Besonderes.
Ja.
Ja. Sprechen wir noch ein bisschen über die Titel auf dem Album. Ich will aber auch insgesamt so ein bisschen auf den Inhalt zurückkommen. Also für mich ist das ganze Album so ein bisschen zwischen Resignation und Hoffnung. Also klar, wenn man diese Zeit beschreibt und man von aus jetzigem Stand schreibt, ist natürlich ganz viel, was auch nicht wirklich so optimal ist. Mhm. Und es sind eben einige Songs, also explizit zum Beispiel Destroy Everything, da ist auch ganz klar der Text da drin, No More Utopias, Let's Take a Heart, Disposes the Ruling Class, also das ist wirklich so, jetzt die Hoffnung ist vorbei, jetzt müssen wir das ganze Ding selber in die Hand nehmen, fast schon. Das ist das eine Ende.
Hm.
Und das andere Ende für mich ist zum Beispiel Song on the Radio. Song on the Radio ist so der hoffnungsvollste Song auf der ganzen Geschichte, witzig. Weil er ist, ja, finde ich zumindest, weil er besingt eben auch eben diesen, oder er versucht, den Song mit dem Hoffnung zu finden, zumindest kommt mir da so vor.
Ja, es kann voll gut sein. Ich finde, es ist so textlich auch ein interessanter Song. Also ich habe den Text selber geschrieben, aber manchmal weiß ich schon nächsten Tag nicht mehr, was mich da geritten hat, wenn ich diesen Text schreibe. Das finde ich aber ganz interessant. Manchmal lässt man sich da so ein bisschen treiben und dann kommt irgendwas dabei raus und irgendwann schaut man nochmal drauf und sieht was ganz anderes darin und so. Und ich glaube, bei dem Text ist es halt auch, ich hatte den auf jeden Fall nicht so hoffnungsvoll, glaube ich, geplant. Also da geht es eigentlich total um so ein, ja auch so ein im Prinzip so eine Selbstaufgabe. Und ich fand dieses, der Song im Radio, der einem nochmal so Hoffnung gibt, irgendwie auch so ein ambivalentes Bild, weil irgendwie das Radio steht ja auch für so eine, irgendwie so ein Festhalten an so ein bisschen was Veralteten, ne? Also wenn man jetzt noch Radio hört, ist so ein bisschen wie wenn man jetzt noch Platte hört oder so. Das macht man eigentlich auch nur noch, weil man so ein bisschen auf der Nostalgiewelle schweben will.
Ich glaube, gerade bei Vinyl ist es andersrum. Also ich glaube, es ist tatsächlich, hat im Moment nicht so mit Nostalgie zu tun, sondern warum auch immer der Hype wieder da ist, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht, wenn man so ein bisschen was mal wieder spüren will, abseits dieser wie nennt sich das, also wie man sagen, so ein Verfügbarkeit von allem, zu jeder Zeit. Und das macht ja auch irgendwie alles so wertlos irgendwie. Und ich glaube, so Radio hören ist auch, also ich höre auch ganz gerne Radio und ist aber halt auch so, dass man 80% der Zeit sich darüber aufregt, was sie da für Mist labern und was für Kackmusik da läuft. Aber so ist es dann halt. Und irgendwie hat es halt auch eben was. Und genauso Platte, ne, ist ja auch, warum liebe ich Schallplatten? Naja, weil es so teuer ist und so sperrig. Naja, weil, genau, weil es halt eben nicht, ich kann jetzt nicht irgendwie aus 7 Milliarden Songs wählen und die alle 30 Sekunden hören, wenn ich Bock drauf habe, sondern ich muss mal die Platte auspacken und dieses ganze Ritual, was dazu gehört und so. Und irgendwie diese ganzen Sachen, ja, zu denen finden wir wahrscheinlich immer mehr so ein bisschen auch zurück, habe ich das Gefühl. Und ja, aber es ist auch so ein bisschen eben, ja, ich finde, es hat so einen Nostalgiefaktor. Also da geht es auch, glaube ich, relativ oft in dem Album drum, dass man sich so ein bisschen flüchtet in so eine verklärte Vergangenheit irgendwie. Und da fand ich dann auch dieses Radio-Ding so, mal abgesehen davon, dass es auch gut klang, ist mir auch mal wichtig, dass es irgendwie als Text einfach gut funktioniert auf die Musik und so. Fand ich das ein ganz gutes Bild. Und das kann man total positiv sehen und irgendwie auch so ein bisschen in so eine andere Richtung lesen. Das fand ich ganz interessant.
Ja. Schön. Abschließende Frage. Hast du noch einen Song, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, wo du sagst, über den möchte ich aber ganz gern noch sprechen, den möchte ich vielleicht auch den HörerInnen ans Herz legen? Oder habe ich was zu sagen? Oder manchmal gibt es ja auch sowas.
Bestimmt, also ich könnte jetzt auch nicht über jeden Song nochmal reden,
natürlich,
den wir noch gesprochen haben. Ich glaube, ich würde mich einfach, also wir würden uns wahrscheinlich alle drei freuen. Gehe ich mal stark davon aus, dass wenn sich Leute wirklich dieses Album anhören und da ihre eigenen Lieblingssongs und Lieblingsstellen finden. Und ja, ich glaube, zu sagen gibt es über jeden Song jemals etwas. Also ja, hört euch das Album an.
Werden es die Songs denn auch irgendwie alle live auf die Bühne schaffen?
Das wissen wir noch nicht. Es gibt ein paar Songs, wo wir jetzt schon so entschieden haben, dass die wahrscheinlich nicht so Sinn machen. Das Ding ist ja auch immer, man muss ja, wenn man die Songs dann live spielen will, die auch proben. Und dann denke ich mir so, Mann, das ist jetzt unser viertes Album, wir haben so viele Songs. Ich weiß gar nicht, von wem das Zitat war. Ich glaube, ich glaube, es war Dirk von Lotso von Tokotronic, der irgendwie in so einem Interview mal meinte, die haben so viele Alben, wenn die Neues machen, dann wissen die, zwei Songs davon spielen die live. Das heißt, die werden es nicht live aufnehmen, weil dann müssten sie ja alle Songs proben, die sie nie wieder live spielen.
Ja, klar.
Und bei uns ist es noch nicht ganz so schlimm, es sind ja auch nur vier und ich weiß nicht, wie viele Alben die haben. Aber auch bei uns ist es auch schon so, wir machen jetzt wahrscheinlich schon relativ viele neue, weil wir natürlich das neue Material am besten finden. Aber ein paar Songs muss man einfach rausnehmen und da war die Entscheidung dann auch nicht ganz so schwer, wenn ich ehrlich bin. Es gibt aber so ein paar, die sehen wir noch nicht auf der Bühne. So. Weil wir vielleicht auch live einfach ein bisschen mehr nach vorne wollen und ein paar Songs dann einfach nicht so passen.
Wo wir gerade bei Konzerten sind, wird's denn eine größere Tour angedacht?
Wie viel? Genau, also wir spielen wie zu jeder Veröffentlichung eine Tour und diese jetzt ist so ein bisschen ausgebreitet, weil wir so die Montage, Dienstage und Mittwochs nicht so mitnehmen wollen, sind es jetzt so drei Teile. Also der eine geht schon bald los. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast hier erscheint.
Relativ zügig, direkt nach Album erscheinen.
Okay, dann ist es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jetzt, also ich kann ja sagen, es ist Mitte Dezember, das ist der erste Block, das ist nicht mehr so lange hin.
Dann ist er auf alle Fälle ausgestrahlt, der Podcast.
Ja, und cool. Und genau, dann gibt es noch zwei kurze Blöcke im Januar.
Wie viele Konzerte sind das ungefähr?
Ich hab's noch gewusst vor... Ich muss mir das ja auch ganz oft angucken und so. Ich glaube, es sind 15 oder so.
Ja, ist ja schon was. Also 14 oder ja, schon, ja. Und dann wahrscheinlich auch wieder über ganz Deutschland verteilt.
Genau, so weit, wie es sich auch... Ach, leider muss man auch mal gucken, wie es sich so ein bisschen lohnt. Ne? Wo sind letzte Mal die meisten Leute gekommen und so.
Naja, klar.
Es wird leider alles nicht einfacher. Aber genau, wir versuchen halt, also wenn es nach uns ging, würden wir überall halt machen. Also ist auch wieder Wien dabei und Prag und.
Ah ja, okay. Ja.
Ansonsten so die üblichen größeren Städte.
Größere Städte, ja. Okay, ich bedanke mich recht herzlich für ganz, ganz viele neue Informationen. Also auch ein paar Hintergründe zu den Songs. Anhören müssen sich das die HörerInnen so und so selber. Also am besten nicht nur auf Streaming-Plattformen, sondern das Vinyl oder anderweitig kaufen. Und natürlich geht mehr auf Konzerte. Guck mal auf den Social Media Accounts der Band und wann die vielleicht bei euch in der Nähe sind und geht einfach hin. Also von daher.
Und holt euch Tickets im Voraus.
Genau, das wäre mein nächster Satz gewesen.
Ja, ich bin da auch selber so immer Last Minute und so, aber es ist leider echt wichtig geworden.
Für die Planung, ganz genau.
Damit die Sachen stattfinden können.
Ja. Dir herzlichen Dank, grüß die anderen und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleib gesund und auf Wiederhören.
Ciao.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast zwei Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.